Das ist für Frauen ganz wichtig, dass die sich sehen. Und das hat viele Frauen berührt, was ich gemacht habe. Eine Frau hat mir geschrieben, pfui, so schlechte Ausdrücke. Und die anderen kamen dann hinterher und hat gesagt, du hast uns aus der Seele gesprochen, aus dem Herzen. Und darum ging es mir einfach.
Herzlich willkommen in Folge 90 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In Folge 90 zu Gast ist die Künstlerin Gabriele Stötzer. Die gebürtige Thüringerin wollte eigentlich Germanistik und Kunsterziehung studieren. Stattdessen wurde sie von der Stasi verfolgt, exmatrikuliert und musste ein Jahr lang im berüchtigten DDR-Frauengefängnis Hoheneck einsitzen. Kunst wurde Stötzers Überlebensstrategie. Ihre Arbeiten, vor allem Fotografien, aber auch Grafiken, Performances und Literatur, richteten sich gegen Auslöschung von Individualität sowie gegen gängige Geschlechterrollen und kulturelle Normen. Stötzers zentrales Motiv, die Selbstbehauptung von Frauen. Für ihr politisches und künstlerisches Engagement in der DDR wurde Stötzer später das Bundesverdienstkreuz verliehen. Dieses Jahr ist sie für den Pauli-Preis nominiert. Und wir freuen uns sehr, dass sie diese Woche bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Gabriele Stötzer.
Liebe Frau Stötzer, als Künstlerin schreiben, fotografieren, filmen und weben Sie. Ihre Kunst kommt nicht nur aus der inneren, sondern auch aus der äußeren Notwendigkeit, denn Sie sind in der DDR aufgewachsen, wo Kunst für die Andersdenkenden eine gewisse Art von Schutzraum bilden konnte. Wie würden Sie selber Ihre Arbeit, das, was Sie tun, beschreiben?
Das ist interessant mit dem Schutzraum, aber eigentlich würde ich sagen, es ist der Raum außerhalb von Zeit und Raum und da, wo man glücklich ist. Also wenn ich etwas mache, Kunst mache, bin ich weg von der Realität, ganz woanders und ich bin wirklich glücklich. Das ist ganz eigenartig, also das ist kostenlos. Es ist einfach da, ja, was man selber machen kann und das ist einfach ein Ausdruck für die DDR. Man musste alles selber machen, um so eine gewisse Lebensqualität zu haben oder Geistesqualität oder überhaupt das Gefühl zu haben, ich lebe jetzt und das ist das, was ich machen kann und was ich bin und was ich will. Und das war für mich schon Kunst. Und das ist es für mich heute übrigens auch noch. Also wenn ich Kunst mache, bin ich erstmal weg und bin dann da, wo ich mich selbst treffe. Und das ist einfach wunderbar. Es ist nur nicht immer unabhängig von einer Diktatur oder einem Widerstand, sondern das ist einfach, sagen wir mal, so eine existenzielle Notwendigkeit für mich, einfach um zu existieren, das Gefühl zu haben, ich lebe.
Ja. Sie schaffen, wie Sie sagen, Frauenbilder aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Also ich hatte mir als Konzept vorgenommen, als Künstlerin, dass ich archetypische Frauenbilder machen möchte, weil die gegenwärtigen Frauenbilder, das war so die sozialistische Realismus und so, das war eigentlich so das Letzte, wo ich mich damit identifizieren konnte und was ich überhaupt für notwendig hielt, als Frauenbild in die Welt zu geben. Und da muss schon ein innerer Drang da sein, ne, etwas beitragen zu können zum Leben. Zu unserer Zeit, in die Gesellschaft, ja, ich war ja auch politisch ziemlich aktiv und wollte auch immer meine Lebensvorstellung realisieren. Als Studentin war ich unterfordert und so weiter, ja. Und ich dachte, ich kann immer mitreden. Und das ist für mich dann die Kunst geworden, dass ich sagte, okay, jetzt gehe ich in die Kunst. Da wurde man in der DDR nicht sofort verhaftet. Und man hatte auch, dachte ich, ein bisschen Ruhe, um sich selbst zu finden. Das war mir wichtig. Das ist ja in einer ideologisierten Umgebung, wo alle einem erklären, wie man zu sein hat und wie es sein soll. Man braucht dem nur zu folgen. Das war mir vollkommen uninteressant. Ja, ich habe was anderes gesucht. Was früher haben wir in Hesse mit Seele oder bestimmte Leute, also Selbstsuche, das war damals bei mir in, ja, sich selbst zu finden und zu suchen in der Wirrnis der Gesellschaft. Und das war für mich dann der Weg der Kunst.
Sie haben als junge Frau zunächst Kunsterziehung und Germanistik studiert, wurden dann aber exmatrikuliert, nachdem sie, 1976 war das, auf einer Protestliste gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann unterschrieben hatten.
Also ich habe erstmal studiert und als Studentin waren wir, wie gesagt, unterfordert. Das war Pädagogik und wir sollten da in diesem sozialistischen System nicht mehr lernen, als wie wir lehren sollten. Aber wir waren alle hochmotiviert und super intelligent und wir hatten uns bis dahin so durchgeschlagen, mit einem bisschen Wissen über die Welt zu bekommen und dann studieren. Das war für mich einfach eine Frage. Zukunft war für mich Wissen und Bildung. Und dann hörte das aber an der Hochschule auf. Und da waren nicht nur ich, sondern auch eine Gruppe von Studenten alle eigentlich unterfordert und auch desillusioniert. Und deswegen haben wir dann vorgeschlagen an der Hochschule, wir wollen an die autoritäre Erziehung wissen und das und das. Und dann haben die gesagt, ja, aber das ist amerikanisches Gedankengut. Da dachte ich, wow, wie weit wir schon denken oder so. Und das ging aber immer weiter. Wir haben dann ein Studententheater gemacht, weil wir unausgelastet waren. Das wurde auch verboten. Das war die Wanze von Majakowski, einfach die Grenzen der Spießigkeit auch sprengen und neue Visionen für eine Gesellschaft haben, eine sozialistische. Wir haben immer noch gedacht, wir können den Sozialismus mitgestalten als junge Leute. Und darüber hat dann ein Mitstudent einen Artikel geschrieben und der wurde nicht gedruckt. Da haben wir dann dafür gearbeitet in der Seminargruppe, dass der überall vervielfältigt wurde. Wir haben dann einfach in allen Seminargruppen vorgelesen und so weiter. Und das war ein toller Studentensommer, muss ich sagen, 76. Yeah. Und dann wurde der Student aber exmatrikuliert und dann haben wir, ich mit meiner Schreibmaschine einen Brief geschrieben an Margot Honecker, dass man doch nicht für, von einer anderen Meinung exmatrikuliert werden kann und dass wir jetzt selber Angst haben, auch exmatrikuliert zu werden. Und die Margot Honecker, die war ja die Volksbildungsministerin und die hatte wirklich eiserne Hände, die ist dann, hat er sofort eine Gruppe runtergeschickt und die haben dann den Rest aus der Seminargruppe, die noch zu Wilfried Linkel stand, exmatrikuliert und ich war die Erste, die gehen musste. Da war ich erstmal draußen, dann musste zur Bewährung in die Produktion und dann fing das an mit Biermann und ich auch wieder, ich komme ja eigentlich so vom Dorf und ich kenne ja diese direkten Plätze, die in Berlin waren. Ja, also ich kannte Biermann zwar vom Fernsehen, aber ich war nicht irgendwo, dass ich den mal gehört habe oder so. Und ich hatte aber schon als Studentin für Viktor Jara, also andere Gitarristen, also kritische Liedermacher aus anderen Ländern, für die hatten wir im Sozialismus gekämpft. Ja, oder es gab ja auch Hermann von Wehen und in jedem Land hatte eigentlich jemand einen kritischen Gitarristen. Und wir hatten auch einen, das war Biermann und ich fand das einfach komisch, dass der uns genommen werden sollte, so in Anführungsstrichen, ja. Und dann habe ich natürlich dagegen wieder eine Unterschriftensammlung geschrieben, ne, mit der gleichen Schreibmaschine. Und waren wir als Studenten waren wir 84 Studenten, die dann alle entweder gefragt wurden, entweder nimmst du die Unterschrift zurück oder wirst exmatrikuliert. Und diesmal bei Biermann waren wir nur 20.
Sie wurden dann wegen Staatsverleumdung zu einem Jahr Gefängnis in Hoheneck verurteilt, diesem berühmt-berüchtigten Frauengefängnis der DDR. Verhöre, Isolation, Desorientierung und Ungewissheit. Wie muss man sich Ihren Alltag dort vorstellen?
Naja, das gibt, also im Knast gibt es erstmal zwei Stadien. Das ist das erste in der Urhaft, wo man in Einzelhaft sitzt und beliebig mal zur Vernehmung genommen wird, Tag und Nacht oder weiß ich wie, und immer mit unterschiedlichen Vernehmern. Das eine ist der Aggressive, der dich anschreit und erklärt, dass du nichts bist und dann noch 12 Jahre sitzt. Dann kommt der charmante junge Mann, der so alt ist wie man selber und der bietet Zigarette und Kaffee an. Und die meisten verraten dem ja mehr als dem anderen. Im Widerstand kannst du dich noch zurückhalten. Ja. Mhm. Aber da habe ich dann mit dem immer diskutiert, da musste Worte streichen. Dann schrie er mich immer an, immer diese verratzten Protokolle und so weiter. Aber ich habe versucht, mich eigentlich nicht zu belasten. Und das ist das. Also wenn du dann doch zugibst, dass du der Meinung bist, dass die Biermann-Auswirkung nicht richtig ist. Und das heißt dann im staatsfeindlichen Sinne, dass ich das Rechtssystem der DDR anzweifle, weil es eben nicht richtig ist und alles fiese Sachen, oder ich sage, es war ein starkes Stück, das ist Staatsverleumdung. Also die haben mich wegen solcher Worte eigentlich dann ins Gefängnis gebracht, weil direkt wegen der Unterschrift ging nicht, sondern die Stasi arbeitet ja so, dass die gegen dich ermitteln, wie im kafkaesken Prozess. Auch später war das so, die haben einen Geheimprozess gegen mich eröffnet, wo ich dann wieder draußen war. Da hieß zum Beispiel, da kriegst du ein Wort, das heißt Toxin. Und dann schreiben die war jetzt schon wegen Staatsverleumdung im Gefängnis, die hat wieder nicht aufgehört, macht hier weiter. Jetzt versuchen wir die wegen staatsfeindlicher Hetze, Paragraf 106, zu verhaften und praktisch Tatbestände zu arrangieren. Also das ist so, dass die dann Leute zu mir geschickt haben, die sollten mich einfach wieder kriminalisieren, dass ich wieder ins Gefängnis kam, was ich natürlich nicht gedacht hatte, weil ich dachte, wo ich aus dem Knast wieder in der DDR kam, jetzt hast du alles verloren, das kannst du auch Kunst machen. Sonst war ich immer so, ja, so ein netter Student, der immer sehr gut war und Schülerin ausgezeichnet und so. Und ich hätte mich noch weiter praktisch mit dem Wissen der anderen vollgestopft. Aber nach dem Knast dachte ich so, jetzt hast du alles verloren, jetzt fängst du bei dir selber an. Und das war ja das Gute an diesen Krisen in meinem Leben, dass ich daraus immer wieder neue Kraft für mich selber geschöpft habe. Ja?
Da möchte ich auch kurz einhaken. Im Gefängnis sind Ihnen Mörderinnen und Bankräuberinnen begegnet. Sie hatten damals zu diesem Zeitpunkt noch nie davon gehört, dass Frauen überhaupt Unholdinnen sein konnten. In der DDR stand sowas nicht in der Zeitung. Offiziell war alles Schlechte männlich geprägt.
Ja, oder beim Klassenfeind, außerhalb der Grenzen. Mhm. Mhm. Und da kam alles direkt so nah unter meine Haut. Ja. Und dann habe ich gemerkt, aber auch wie viel Leidenschaft und Kraft in Frauen steckt. Das hat mich schon imponiert. Ja. Und ich habe auch zum Kriminellen oder zum Mörder, zum Mord irgendwie ein ganz anderes Verhältnis bekommen. Ja, ich habe das ja verstanden. Ich hatte ja dann auch eine Fehldiagnose im Knast, die haben mich operiert. Ich habe nicht mehr gegessen und getrunken. Und dann haben die gesagt, ja, die hat ja irgendwie eine Bauchröntgen geschafft. Und dann haben sie mir den Bauch aufgeschnitten und so weiter. Und da wusste ich also, du darfst dich nicht mal in die Hände dieser Leute begeben. Das ist vollkommen unverantwortlich mir selber gegenüber. Deswegen habe ich dann im Knast, nachdem ich schon diese Operation hatte im Knastkrankenhaus Meusdorf bei Leipzig, deswegen ist meine Urhaftzeit eben so lange geworden, 5 Monate. Und ich war letztendlich nur 7 Monate bei einer Strafe im Strafvollzug. Aber das hat mir auch erstmal gereicht, dass sie mich doch nicht brechen konnten. Ne? Ich hatte eine Freundin, Tutu, die hat gesagt, wenn du länger als ein Jahr im Knast bist, da passiert was mit dir. Das ist dann irreparabel. Ja? Und ich war ganz froh, dass ich überhaupt insgesamt nur ein Jahr hatte. Und dann eben wieder rauskam mit der Erfahrung, ja.
Wie groß war Ihre Angst dann dort eigentlich?
Ich bin so ein Typ, der hat keine Angst.
Okay.
Also ich muss sagen, ich war manchmal, weil wir mussten im Knast im Drei-Schicht-System arbeiten und das schlaucht ständig, ja. Also du bist im Kommando mit, weiß ich, 33 Leuten, bist mit 20 Leuten im Verwahrraum, 3 Etagen übereinander, bist nie mehr alleine. Also in der U-Haft ist man ganz alleine. Und im Knast bist du ständig mit Leuten zusammen, kriegst die ganzen Konflikte mit, die ganzen Aggressionen, wirst immer beobachtet, ja, und immer kritisiert, wenn irgendwas ist, ja, musst immer aufpassen. Oder du gehst zusammen zum Arbeiten, ne? Das ist das Einzige, wo ich dann mal alleine war, weil, wenn ich mal aufs Klo gegangen bin, weil in den Verwahrräumen, so hießen ja die Zellen, war ja nicht mal die Klo, da waren 3 nebeneinander, manche haben sich gewaschen, neben dir haben die gerade mal das und das gemacht, ja. Und du warst nie alleine, ja. Und da muss man erstmal damit klarkommen. Und dann musst du ständig arbeiten und wirst immer angetrieben, mehr als 100% zu machen. Und ich wusste schon, ich muss jetzt 100% nehmen. Nicht einer mehr oder weniger, wo man dann bestraft wird. Arbeitsverweigerung, kam man in die Keller. Und damals gab es ja noch die Wasserzelle in einem hohen Eck, ja. Also da wollte ich auf alle Fälle nicht nochmal hin. Also,
was war die Wasserzelle?
Das ist im Keller eine Wasserzelle und dann haben die Wasser reingelassen und da standen die im Wasser, die Gefangenen. Die konnten sich nicht hinsetzen oder die Liege wurde ja nur nachts hingestellt, dann hast du Angst vor Mäusen oder so. Und das wurde ja immer bestritten, dass es die Wasserzelle gab. Ja. Und ich habe aber mit mehreren Gefangeninnen gesprochen, die gesagt haben, dass sie im Wasser standen und dann wollte ich, dass sie das mal jemandem erklären. Da sagen die, nee, uns glaubt keiner. Und wenn in der Öffentlichkeit gesagt wird, das gab's nicht, wie sollst du was beweisen? Außerdem mussten sie unterschreiben, dass sie darüber nicht reden mit anderen Gefangenen. Und egal wie wir waren, ja auch Leute, die ich kenne, die unterschrieben haben, dass sie mit der Stasi geredet haben oder das im Vorgespräch hatten, die haben dann wirklich ihre Freunde verraten und nicht mal ihrer Frau gesagt, dass sie für die Stasi arbeiten. Und ein Freund, der erpresst wurde und der das gemacht hat, der sagt, das Schlimmste war meine Frau. Und der hat dann einfach der Stasi gesagt, ich kann es nicht mehr. Ja, da ist vorher ausgestiegen. Solche Leute gab es auch immer. Aber wie gesagt, die Stasi hat mich eingekreist. Ich hatte 20 inoffizielle Mitarbeiter, die von Anfang an gegen mich vorgegangen sind und ermittelt haben. Unter anderem auch in Prenzlauer Berg-Szene Sascha Andersen.
Sie haben Ihr Gefühl zeitweise dort so beschrieben. Mein ganzes Leben ist nun vorbei. Ich kann alles abhaken. Sie sind in die innere Migration gegangen. Aber wie haben Sie eben diese Kraft, von der Sie gerade schon gesprochen haben, woraus haben Sie die trotzdem bezogen?
Trotzdem ist, indem man immer, wo man ist, Freundschaften macht und Beziehungen knüpft und immer Verbündete hat. Und das habe ich ja auch mit rausgenommen aus dem Knast, diese Gruppen. Ne, also, dass man eine Gruppe braucht, um sich darzustellen. Ich hatte dann eine Knastfreundin, Tutu, das war die Jugendfreundin von Nina Hagen. Die kannte Biermann persönlich und alle, die ganze Schickeria von Berlin, also auch Braschs und Thomas Brasch und Peter Brasch und weiß ich, Uli Wüst, mit dem ich jetzt bei dem gleichen Galeristen bin. Und die kannte die ganze Szene, die das lebte. was man einfach so Kunst nennt, ne? Ich war ja immer noch so eine brave Studentin gewesen, die nicht weiterkam als Erfurt. Und die hat mir das alles erzählt, wie das Leben war. Und die habe ich dann irgendwie versucht auszuwählen, weil die hatte nicht so ein graues Gesicht. Wir waren ja alle in grauen Kostümen gekleidet und alles war grau. Der Tisch war grau, das Essen war grau, die Leute waren grau, die Umgebung war grau, es war eine Burg. Die, wenn man draußen mal eine halbe Stunde, eine freie Stunde hatte, dann war das alles Dreck. Das war nicht praktisch gepflastert oder irgendwas. Wenn es geregnet hat, dann bekam man dreckige Füße. Und diese Grauheit war über, ne, die ging dann auch in die Seele rein. Ja. Und da war ein Gesicht, das war hübsch und schön. Und die hatte eben manchmal, wenn sie Silberpapier hatte, sie sich die um die Augen geklebt oder hat sich angemalt. Oder die war ganz anders und die wollte ich unbedingt haben. Da bin ich auf die zu. Und dann hat die gesagt, du hattest aber auch ein weißes Gesicht und du warst schön. Und wir beide haben uns dann immer heimlich getroffen und haben uns dann Kassiber geschickt oder wir haben Stücke geschrieben, wir haben gezeichnet und immer heimlich weitergegeben. Ja. Und das war einfach auch toll, also dass man was entwickelt, Gefühle entwickelt. Ja. Und die sind dann manchmal wahnsinnig intensiv und da kannst du auch Liebe sagen, Krassliebe oder sowas. Aber es ist auf alle Fälle... ist das die Rettung, ne? Also die Rettung aus aller Unterdrückung ist immer Freundschaft und Liebe, kann ich nur sagen. Und man darf sich diese Gefühle nicht nehmen lassen. Mhm. Und vor allen Dingen, die war ja Künstlerin, die hat in Berlin studiert, in Weißensee, die hat auch immer, also ich musste ja Strumpfhosen nähen, ne? Und die hat dann bei Planet Bettwäsche genäht und aus der Bettwäsche immer Knastmode entwickelt. Also wir haben total verrückte Sachen gemacht. Und das wurde ihr aber immer wieder weggenommen, ne? Oder wenn die sich selber so ein Besteck Umhüllung genäht hat und bestickt hat und wir erklärten, ja, das ist mein Freund das und das und das, das wurde ja immer wieder weggenommen in irgendwelchen Kontrollen, ja. Also du besaßt eigentlich nichts selber, ja. Mhm. Man war da wirklich nackt und das ist das, was mich da wirklich gerettet hat, dieser Kontakt zu anderen politischen Gefangenen. Aber ich bin ja auch die, weil ich als einzige politische fast die alle Politischen wollten damals in den Westen gehen und schon einen Ausreiseantrag, eine falsche Formulierung, konnte dich wegen Staatsverleumdung oder sogar Hetze ins Gefängnis bringen. Und die, habe ich ja mitgekriegt, wurden ja dann in Westen verkauft für 30.000 bis 100.000 Westmark. Und wo ich das mitgekriegt habe, ja, der Verkauf der Landeskinder, was bei Schiller noch wirklich eine große Schande ist, ja, plötzlich wusste ich, das ganze System ist pleite. Die beutet alle aus mit dieser Arbeitskraft, mit dieser Zwangsarbeit. Wir mussten ja arbeiten und dann wurden wir noch verkauft. Ja?
Ja.
Und dann wusste ich ja, dieser Sozialismus ist nicht zu reformieren. Also ich kam aus dem Knast vollkommen desillusioniert raus, nur mit der Vision, jetzt machst du Kunst, jetzt hast du alles verloren, jetzt kannst du alles selber schaffen. Und das ist dann auch also praktisch ins Nichts gehen, das zu riskieren. Ja? Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen wollte als Kunst. Ich habe gesagt, in der Politik, da wird man sofort verhaftet und in der ja. Kunst nicht sofort, ja. Und die Zeit wollte ich mir geben.
Sie sind dann in die Hausbesetzer-Szene und in den literarisch-künstlerischen Untergrund von Erfurt eingetaucht.
Na klar. Hm.
Sie ja. hatten einen Webstuhl, mit dem haben Sie Aha. Geld verdient und nebenbei haben Sie Kunst gemacht, angefangen, alles aufzuschreiben. Und Sie haben dabei immer an der Grenze der Bestrafbarkeit entlang manövriert. Denn von den Frauen im Gefängnis hatten sie erfahren, was man machen musste, um nicht wieder ins Gefängnis zu kommen. Nämlich was?
Man durfte keine Schulden haben. Mhm. Wenn man nicht, also ich hatte ja dann praktisch für die Webarbeiten hatte ich dann so eine Preisgenehmigung. Ich konnte auf Märkten verkaufen bis zu 2000 Euro. Dann, das Wichtige ist aber auch nicht alleine zu sein. Ich bin dann auch zu Christa Wolf gefahren. Und damals war das so, dass die Leute praktisch, die ein bisschen kritisch gedacht haben, aber schon in dem Künstlerverband oder im Schriftstellerverband waren, die hatten dann alles irgendwie so Beziehungen zu den Leuten, die nie reinkamen, zum Untergrund, ja. Also ich hatte Beziehungen zu Christa Wolf und die hat dann immer gesagt, ja, ernährst du dich richtig, ess richtig und kleide dich richtig. Und sie hat natürlich zu dem, was ich geschrieben habe, immer gesagt, steck das wieder in die Schublade und zeig das niemandem. Ich hatte übers Gefängnis geschrieben, ne? Also mhm. ich habe eben geschrieben, da gibt es Tausende von Gefangenen in der Mörderburg, die für ein paar hundert praktisch erbaut wurde als Frauengefängnis. Jetzt sind da 2000 und die Hälfte sind politisch, die sind vermengt mit den Kriminellen und die müssen da zwangsarbeiten und so weiter. Und ich dachte, sie sagt das im Westen, hat sie aber nicht gemacht. Sondern hat gesagt, ach du, tu mal diesen Bericht über Honeck wieder in den Schubfach. Und dann wollte ich aber auch irgendwie, dachte ich, jetzt bin ich doch vogelfrei, jetzt kann ich als Künstlerin auch richtig verrückt leben, ja.
Ja.
Und dann merkte ich aber, dass sie wollte, dass ich mich zurückhalte und so. Und das war mir einfach zu lange, langweilig. Ich war einfach noch eine junge Frau. Ich wollte leben, ich wollte verrückt sein. Ich wollte auch ein bisschen Publicity haben. Christa ging, fuhr in Westen, hat da Vorlesungen gehalten, konnte die ganze Westliteratur haben. Und ich sollte immer alles wieder alleine machen. Und dann dachte ich, das ist aber langweilig. Und dann habe ich eine Privatgalerie gemacht und habe dann Leute eingeladen, die praktisch keinen sozialistischen Realismus machen, sondern was anderes. Und unter anderem habe ich dann auch Ralf Kerbach hier bei einer Untergrundlesung bei Ecke Maas, die in Berlin immer waren, getroffen und eingeladen. Und der hat dann seine Ausstellung gemacht in Erfurt. Und wir wollten ja alle so arme, unterdrückte Literaten wie Sascha Andersson oder Bert Pagenfuß, die sollten alle bei uns lesen. Wir wollten den Raum geben, den anderen Raum innerhalb der Mauern. Und der hat uns aber alle verraten und dann ist die Galerie von der Stasi liquidiert worden. Die nannten das auch so mit riesengroßen Unterfangen und die ganze Stadt hat damit dran gearbeitet. Wenn man das sieht, so eine kleine Galerie mit ein paar Leuten oder so, wisst ihr, also wir waren der Hauptstadtfeind. Naja, das wurde dann liquidiert, die Galerie, und dann hatte ich auch wieder Zeit. Ja, also bin ich dann in den Untergrund gegangen, selber mit meinen eigenen Sachen. Also jetzt nicht, dass ich andere ausgestellt habe, das waren sowieso alles Männer, sondern habe meine eigenen Texte dann an diese Untergrundzeitung, die aber auch wieder von Männern gemacht wurden, hingegeben und habe immer gesagt, das, was am meisten der Frau stinkt, das schicke ich dahin, da kann ich sie richtig ärgern.
Ich möchte noch kurz einmal auf die Privatgalerien, die Sie gerade schon erwähnt haben, zu sprechen kommen. In der DDR gab es meines Wissens rund 40 davon. Die waren untergebracht in Wohnungen, in Ateliers, auf jeden Fall nicht, oder in Abrisshäusern eben auch, auf jeden Fall nicht an musealen Orten. Und eine davon, haben Sie gerade erzählt, haben Sie zeitweise geleitet.
Also diese Privatgalerien wurden von einzelnen Leuten gemacht in ihren Wohnungen. In Erfurt, das war so ein Maler, der mit seiner Frau die Pädagogin war, die mussten dann immer außerhalb vom Rand, die waren Berliner, 3 Jahre sich bewähren und 3 Jahre waren die in Erfurt und er hat eine große Wohnung gehabt, kannte in Berlin die Galerie Schweinebraten und hat gedacht, sowas mache ich einfach in Erfurt, da lerne ich die Künstler in Thüringen kennen. Und er hat immer Thüringer Künstler genommen und dann konnte seine Frau wieder nach Berlin, er auch mit. Und der hat mir dann den Schlüssel gegeben für diese Privatwohnung und ich habe das weitergemacht. Und mich interessierten aber die Thüringer nicht, die kannte ich ja alle irgendwo. Und ich habe dann außerhalb, also von Rostock, von Berlin oder eben von Dresden Leute ausgestellt, die ich sonst nicht kannte. Ne? Und irgendwo als Galeristin, ich kannte dann auch die Gruppe Clara Mosch. Du lernst dann alle kennen, die im Untergrund arbeiten und irgendwie sich kennen und verbunden sind. Und die wollten auch alle noch nach Erfurt kommen, aber wie gesagt, nach 1,5 Jahren sind wir dann verboten worden, liquidiert worden durch Sascha Andersson. Der hat uns verraten, weil sein allerbester Freund seine erste Einzelausstellung bei mir hatte. Ne? Der war ja auch ein Künstlerverein, aber hat nie eine Ausstellung bekommen, weil er eben anders war. Der war so ein Penkschüler. Naja, der hat dann nie ausgestellt und dann wurden wir liquidiert. Und dann stand ich wieder auf der Straße und dachte ich, wow, hast viel gelernt, ne, von den Männern, aber mir war gar nicht klar, dass das alles Männer waren, weil ich wollte ja Künstlerin werden. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Also ich habe nicht gedacht, ja, Künstlerin ist nicht weiblich. Ich habe zwar die Freundin von Ralf Kerbach kennengelernt, Cornelia Schleime, die war Künstlerin. Also das war mir wie bei Tutu im Knast, die nun alle Leute kannte. Also ich lerne viel von Menschen, ne? Und die haben mir ganz viel einfach auch an Selbstverständnis beigebracht. Und Cornelia Schleime und ich, wir haben dann die performative Fotografie entwickelt. In wieder einem anderen Ort, wo wir immer Premieres gemacht hatten, nach französischem Vorbild. Die wurden aber gleichzeitig auch von Andersson, der hatte das dann gehört in der Galerie im Flur, da gibt's noch einen Ort, da kam der dann hin mit Kerbach, der hatte vom Rotbuch eine Aufgabe, die DDR-Landschaften zu durchforsten und zu schreiben und Kerbach hat dazu gemalt oder gezeichnet und die haben dann ein Buch gemacht, auch bei Rotbuch, jeder Satellit hat seinen Killersatelliten. Und er war selber der Killer-Satellit, hat praktisch uns alle, die Orte alle verraten, ne? Ja. Wo die er beschrieben hat. Auch gleichzeitig so ein doppeltes Leben geführt. Ich habe das alles in meiner Stasi-Akte. Ich habe massenhaft Aufträge, die er bekommen hat von der Stasi. Gehen sie dahin, gucken sich das an. Dann kam er als Freund und so weiter. Oder als Freund vom Freund und so weiter. Und er hat uns alle sehr ausgeprägt verraten. Und was Sie jetzt sagen mit der Sache, also die Untergrundszene an sich, auch das Publikum in der Galerie im Flur. In Freundessachen wurden immer Leute infiltriert, die verraten wurden. Und da hatte die Stasi zwei Wege. Entweder wurden die Leute mit einer Legende, so hieß das, da haben wir von einem gehört, oh, der darf nicht lesen, wie Andersen, dem müssen wir jetzt helfen, wir müssen Solidarität haben. Ne? Oder der kam dann in den Kreis von außen rein oder im Kreis wurde dann die schwächste Stelle, irgendwie ein Mann, dem gesagt wurde, wir entziehen dir das Kind, dein kleines Kind, wenn du das nicht nach sozialistischem Vorbild erziehen kannst und so. Und die wurden also erpresst und die fielen dann um und haben dann auch gegen uns gesprochen oder über mich geredet oder sich von mir zurückgezogen, um nichts zu wissen von mir, um nicht zu reden. Also ich muss sagen, dass die Stasi mich als Hauptfeind gesehen hat und mein operativer Vorgang gegen mich hieß auch Toxin. Ja. Und alle, die mit mir zu tun haben, kamen in Toxin und wurden auch beaufsichtigt. Also wenn man das sieht, ja, also nicht nur meine Schwester, aber eben, wie gesagt, also alle, die irgendwie Kontakt mit mir aufgenommen haben, die waren da drinne.
Sind Sie Sascha Andersen noch mal begegnet, später im Leben?
Ich bin noch mal später im Leben ihm begegnet. Stand er irgendwie bei so einer Kellerausstellung und hat mich angelächelt. Wollte eigentlich mit mir reden, aber ich bin einfach an ihm vorbei. Das war noch am Anfang. Ich gehöre nicht zu dieser festen Clique von Cornelia Schleimer und Kerbach oder die richtig seine tiefe Freunde sind, ne, wo man sich das alles noch mal anders überlegen muss. Ich hatte ihn ja nur in der Szene kennengelernt und in seiner Untergrundzeitschrift durfte ich überhaupt nicht mit rein. Also, weil ich ja auch geschrieben habe und er war ja der Meinung, Frauen können nicht schreiben, nicht denken und das sind einfach nur Musen oder Matratzen für Frauen oder die durften alle zeichnen. Also, die Männer haben geschrieben und die Frauen haben dann diese Untergrundzeitschriften illustriert. Mhm. Und ich habe aber andere Zeitschriften gesucht, wo ich dann wusste, dass sie mal mit ihm Knautsch hatten. Die haben dann ganz gerne meine Sachen zu machen, um ihn auch zu ärgern. Und man musste also immer wissen, wo ich meine Texte hingebe, ja, an die und die, dann wusste ich, jetzt sind die Berliner mit ihm sauer, dann nehmen die was von mir, dann haben die Dresdner wieder mit ihm kooperiert. Also ich musste eigentlich immer springen, wer was von mir gebracht hat. Ja. Mhm. Und ich habe dann auch diesen Bericht über den Knast in den Untergrund gegeben und in meiner Stasi-Akte hat eben Sascha Andersen das 1:1 der Stasi übergeben und eben immer über mich geschrieben, wie ich mich verhalte. Ich war ja Psychopathin für ihn, weil ich mich nur mit Frauen beschäftigte, die ja eigentlich mehr das Medium für Männer sein sollten. Oder hat er anderen Männern verboten, überhaupt mit mir Kontakt zu machen. Sagt er, dann kommt er nicht an meinen Tisch oder in meine Zeitschriften rein. Also er war so ein ausgesprochener Feind, was eigentlich ganz gut ist. Wenn du einen guten Feind hast, ist es besser als einen falschen Freund, wird doch immer gesagt. Ja. Und das war so. Und ich hatte dann meine Position als Frau. Ich hatte dann selber eine Gruppe von Frauen um mich herum, die Künstlerengruppe in Erfurt, wenn wir auftraten, weil wir auch bei Super 8 Festivals waren und haben unsere Filme gezeigt, da haben die Männer panisch den Raum verlassen und das war schon toll eigentlich, wenn wir da waren, das war immer verrückt, ja, also ich hatte eine Frauengruppe, mit denen ich lachen konnte, ja. Weil kein Mann mit mir gelacht hat, ja, ich war ja für die absolut nur das Letzte. Du warst so verschrien oder die gefährlichste Frau von Erfurt oder wie ich und die schlimmste. Wenn ich nach Berlin kam, rasten die Frauen auf mich zu, weil die wollten mich alle kennenlernen und auch ein bisschen so Stickeria sein. Ja?
Sie haben sich zum Sprachrohr für viele Frauen auch entwickelt, parallel.
Naja, ich hab für mich als Frau gesprochen. Das ist das eine. Also literarisch habe ich die Ich-Figur entwickelt. Weil ich hatte erst über das Gefängnis geschrieben und dann über Mitgefangene und die Sachen, die waren als erste so zickig, haben gesagt, du benutzt uns. Ja. Ich habe einen Mann geschrieben, Mann ist so und so, Sachen, die du allgemein hast und das ist alles Lüge, wir sehen das anders. Dann habe ich erst mal gemerkt, dass alle anders sehen. Also der erste Knastbericht ist, Mann kommt da rein und so und die haben das alles, die Knastologen fanden das alles nicht hart genug. Und dann habe ich eine Figur entwickelt, die heißt Ich. Und dann habe ich über mich gesprochen als Ich-Figur, weil das konnte ich beweisen, weil ich das erlebt habe und ich das dann so sehe. Ja. Dann waren sie aber wieder unzufrieden. Dann haben sie immer gesagt, ja, du bist so eine Rampensau oder so, du willst dich in den Mittelpunkt stellen. Da war ich wieder durch und plötzlich habe ich gedacht, die können mich alle mal. Ich mache jetzt einfach mein Ding. Und so ist das durchgegangen. Also es ist nicht so, dass das Sprachrohr, dass das von Anfang an war, also ich muss sagen, dass es sehr schwierig war, ja, mit den Leuten umzugehen, weil die alle super verletzbar waren. Und dann bin ich natürlich wie alle anderen Philosophen zu den Schwächsten in der Gesellschaft, das waren damals die Frauen, weil die haben die Gesellschaft wieder anders wiedergespiegelt wie die Männer, ne, die sich anders aufgestellt haben. Wir Frauen haben eben auch mal einen Film gemacht, der hieß Komikomisch, keine Frau kann aufrecht durchs Leben gehen. Wir machen mal einen Film, wo jeder eine alternative Bewegungsform hat. Also man kriecht oder ne, man überschlägt sich oder so, also wie wir alle einfach versucht haben, durchzukommen, aber nicht gerade, so der aufrechte politische Gang oder so, das schafft keine Frau, wisst ihr? Die geht alle mal in die Knie und dann muss sie sehen, wieder hochzukommen. Und das ist ein Film, da ist da sehr humorvoll und wirklich total witzig. Und wir haben auch eigene Kostüme dazu gemacht. Aber im Grunde genommen zeigt da auch, wie man sich manchmal verbiegen muss oder wieder einfach verlierst. Verstehst du, wie du
Ja.
krepierst und nicht wieder rausholst. Und das ist für Frauen ganz wichtig, dass die sich sehen. Und das hat viele Frauen berührt, was ich gemacht habe. Also wenn ich gelesen habe, haben die eine Frauenkinder geschrieben, pfui, so schlechte Ausdrücke, und die anderen kamen dann hinterher und haben gesagt, du hast uns aus der Seele gesprochen, aus dem Herzen. Und darum ging es mir einfach, ja. Und die anderen 50%, die sich zu mir bekennen und auch so einen Lebensanspruch haben, aber auch so eine Lebenskraft und Spaß und Lachen und verrückte Sachen machen, weißt du? Also ich habe immer gesagt, ihr erspart mir nichts, aber ich erspare mich euch auch nicht.
2022 haben Sie, apropos ich, ein Buch veröffentlicht. Es heißt Der lange Arm der Stasi und darin recherchieren Sie anhand auch von Stasi-Akten sozusagen Ihr eigenes Leben nochmal nach. Woran arbeiten Sie derzeit?
Ja, das ist interessant. Also praktisch, wo wir dann nach der Wende, wir waren ja Künstlergruppe, wir haben da Performances gemacht, wo wir uns dann dachten, jetzt verdienen wir Geld und jetzt kommen wir in die Kunst, ne? Also wenn wir irgendwo waren in Holland, haben die gesagt, ja, unsere dritte feministische Phase ist gerade zu Ende und wir brauchen keine Gruppen und schon gar nicht aus dem Osten. Also niemand wollte was von uns wissen. Und eine Freundin aus München, die Christa Mahr, die mir auch die Super-8-Kamera gegeben hat, die mich dann irgendwo mal gefunden hat, weil sie mit einer Künstlerin aus dem Osten reden wollte, die keinen Ausreiseantrag hat. Und da hat Elke Erb sie zu mir geschickt, weil die anderen hatten ja ihren Ausreiseantrag. Und die habe ich ja auch alle verloren. Ich habe meine ganze Generation immer wieder verloren. Ich musste immer wieder neue Leute schaffen, ja.
Ja.
Also, die hat uns dann nach der Wende mit einem Video, damals hatten wir dann eine West-Videokamera, vorher nur Super 8, von unserem Auftritt in Berlin, die fand die total humorvoll, ne, mit verrückten Kostümen und Frauen einfach, die sich ganz anders darstellen. Also die hat es so als Kunst gesehen außerhalb von irgendeinem System. Da sind wir dann nach München in so ein großes Kaufhaus, die haben unser Video angeguckt und immer nur den Kopf geschüttelt und dann gesagt, also wissen Sie, um unsere Billigartikel zu nähen, dann sprechen Sie zu gut Deutsch. Und dann haben die uns wieder weggeschickt. Und da wusste ich erstmal, wovor wir standen. Also ich bin erst nach 20 Jahren wieder überhaupt akzeptiert worden oder die DDR-Kunst oder überhaupt die Frauenentwicklung. Ne? Also das, was ich damals schon visionär einfach lustvoll auch gelebt habe und auch intellektuell immer untermauert habe. Also alles, was ich sage, das mache ich auch und das hat auch Hand und Fuß und das ist auch sofort umzusetzen. Also ich habe so eine Kraft der Einfachheit, der Schlichtheit, die auch die Leute da abholt von dem, was sie können und nicht, was sie nicht können. Ne? Und dann mit ihnen in dem, was sie können, in ihrem Weg über Grenzen zu gehen. Und das ist total dann für die auch lustvoll, weil die wollen ja sowieso auch was anderes machen und über sich hinausgehen. Das will jeder Mensch, nur man muss die einfach gut begleiten da, ja. Und das habe ich mit der Künstlerin-Gruppe gemacht und dann später habe ich das ja auch unterrichtet an der Uni in Erfurt mit meinem eigenen Inhalt, Performanceunterricht gegeben mit Studenten, die vorher nie was davon gehört haben. Und das ist es einfach, was ich machen möchte, die Menschen sensibilisieren für Kunst, dass Kunst Macht hat, dass Kunst wieder praktisch das Gewissen der Gesellschaft wird und nicht so als nebenbei, also erstmal wird das alles abgeschaltet. Die Kunst ist das Erste, die nicht bringt, ne? Und dann kommen andere elitäre Sachen, aber also existenzielle Sachen fürs Leben. Ich will einfach, dass die Kunst wieder Macht hat, dass die Frauen erkennen, was sie auch für eine Macht haben, ja, und dass wir auch internationale Begriffe kriegen, dass wir uns erheben, eigentlich immer noch über so einen männlich-selbstzerstörerischen politische Strukturen.
Ja.
So, also das ist der eine Weg. Und der andere ist, dass ich natürlich jetzt einen Galeristen habe und mit dem versuche, meine Sachen erstmal darzustellen, publik zu machen oder auch an Museen zu verkaufen. Na, also das immer alles für nichts zu machen und Brust aufreißen, hier stehe ich und kann nicht anders, wie ich früher immer gemacht habe. Da denke ich, nee, die sollen mich bezahlen, die sollen es bezahlen, ja, die sollen das auch als Wert akzeptieren, weil sonst verachten sie einen doch nur alle, wenn man sich verschenkt. Ja, also das ist irgendwie, ich bin, wie gesagt, ich bin eine, die redet über Knast, was viele Frauen gar nicht machen, die sind alle traumatisiert oder viele oder gehen damit nicht in die Öffentlichkeit. Ich habe in Erfurt das Stasi-Gefängnis mit aufgebaut. und gehe da rein und raus. Ich rede über Exmatrikulation, ich rede über Feminismus, über Frauen. Also es ist aber im Grunde genommen alles das, was in uns ist. Das ist doch, das haben wir doch alle, ja, und unser Gegenwartsbewusstsein, unser Leben eigentlich. Deswegen habe ich das auch so genannt, ja, Kunst ist dem Leben was zurückgeben, weil das ist für mich einfach eine Lebenskraft, eine ganz wichtige, ja, Energiequelle für Menschen. Ja, und das sollte man nicht unterschätzen. Das ist das, was ich einfach darstelle. Ich will den Fuß zwischen die Tür stellen, bevor sie zuklappt.
Ja. Frau Stetzer, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen. Es sind dieselben Fragen, die wir jedem Gast hier in diesem Podcast stellen, so auch Ihnen. Die erste lautet, welches ist Ihr Lieblingsmuseum und warum?
Mein Lieblingsmuseum. Also ich finde am besten dieses Guggenheim-Museum, das irgendwie so, wie so eine Spirale ist, ja. Das finde ich als Museum erstmal total poppig, ja, weil das so rund war. Das war irritant, ja. Und das zeigt natürlich, dass alles zusammengehört, ne, von unten nach oben. Also es hat so was Organisches. Also das fand ich so als Idee erstmal klasse, ja. Und die anderen, die sind immer so strukturiert, und wo ich das mal durchgehen durfte, ja, da doch irgendwie fand ich das irgendwie irritant.
Das verstehe ich. So, jetzt kommt die allerletzte Frage. Wenn ich Ihnen ein Kunstwerk schenken würde, Sie können sich jedes auf dieser Welt aussuchen. Welches wäre es?
Ich denke, die Mona Lisa.
Sehr gut. Das hat noch keiner gesagt. Warum die Mona Lisa?
Ja, wegen ihrer Schönheit, wegen ihrem Geheimnis. Also ich habe die Frauengruppe gegründet, indem ich immer versucht habe, die Geheimnisse der Frauen, die ich eigentlich schon wusste, weil ich durch Klatsch und Tratsch wusste ich die ganzen Tiefen von ihnen. Ne? Nur den Frauen muss auch Gelegenheit gegeben werden, sich dazu zu bekennen, dass, wo es gar nicht schlimm ist, unser Versagen, ja, unsere Umbrüche, Zusammenbrüche, unsere, ja, ich sag mal, Gemeinheiten oder unsere Bösartigkeiten, weil das ja einfach nur Eigenschaften sind. Wenn man die so sieht, wie sie sind, dann sind sie eben so. Und die Frauen fühlen sich erkannt. Und ich, das ist eine Frau, deren Geheimnis ich noch nicht gelüftet habe. Also das würde mich schon mal interessieren. Die meisten Frauen kriegt man ja irgendwann. Ja.
Frau Stetzer, ich danke Ihnen für dieses wirklich spannende Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke, dass Sie mich gewählt haben.
Sehr gern.
Das war Folge 90 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. Alle 2 Wochen neu bei griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.